ihr sehr gerne hergekommen ist.
Ja, sie ist meine Fahrerin, sie ist meine Ehefrau, sie ist meine Köchin, sie ist alles. Und wir haben uns so gut aneinander gewöhnt, wir haben bald Jubiläum, nämlich ein Jahr sind wir dann verheiratet. Ist noch gar nicht mal lange hin. Ja, wir kommen gerne hierher, ich besonders, das ist Heimspiel. Ich fühle mich hier zu Hause bei euch. Manchmal tut mir es leid, dass ich nicht öfter kommen kann, denn wir kennen uns ja nun schon wirklich sehr, sehr lange. Und jetzt habt ihr es ganz festlich gemacht, unseretwegen extra noch die Bläser geholt. Also das ist ja ganz, ganz toll. Ich selber habe früher auch geblasen. Nicht Trübsal, sondern richtig Trompete auch. Ich kann das heute gar nicht mehr. Warum? Weil ich nicht mehr übe. Der Ansatz ist nicht mehr so da. Aber ich habe früher viel gespielt, mitgespielt, einmal in Frankfurt. Da war in Johannesbusch, nicht Willebusch, sondern Johannesbusch, in der großen Messehalle, in der Kuppel. Und da waren wir 5000 Bläser. Aber ich kann euch sagen, dass das klang, da ging das so. Und wenn die Bässe ansetzen, die Tuben und so weiter, da bewegte sich wirklich der Fußboden. Und die Architekten hatten Angst, dass vielleicht die Kuppel einstürzen konnte. Das war damals eine gefährliche Sache eigentlich. Ja, dann dachte ich heute Morgen auch dran, es wurde ja von Jericho gesprochen, ist noch gar nicht lange her, da waren wir beide mit einigen anderen Leuten nochmal wieder in Israel und waren dort auch in Jericho, wurden ja auch die Posaunen geblasen und man meint, durch das Blasen seien die Mauern umgefallen, aber dann hätten sie in D-Moll spielen müssen. Dann hätten sie alles demoliert, aber das ist eben doch nicht so. Und dann kommt Posaunen in der Bibel ja öfter vor. Nicht auch die Posaunengerichte. Wisst ihr, da kommen die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die kommen Zornescharengerichte kommen dann. Und dann auch die letzte Posaune und die siebte Posaune wird uns erwähnt in der Bibel. Da, wo wahrscheinlich Jesus wiederkommt, nämlich auch der 1. Korintherbrief im 15. Kapitel spricht davon. Und da werden wir verwandelt werden. Alle, die gläubig sind, werden dem Herrn entgegengerückt werden. Also Posaunen kommen in der Bibel auch vor. Ja, es war manchmal ein Problem. In Berlin habe ich mitgespielt. Dann gab es dann manchmal, wir haben mit anderen zusammen auch geblasen, dass wir größere Chöre waren. Und da wurde manchmal dann auch eine Pauke dazu genommen oder große Trommel, was manche Gläubige nicht so vertragen konnten. Das wäre ungeistlich. Und mussten dann die Leute darauf hinweisen, auch die Gläubige, dass in der Bibel auch Pauken vorkommen. Nicht? Wenn auch nur Handpauken oder wie auch immer. Jedenfalls alles kann dem Herrn zur Ehre sein. Und ihr macht es auch dem Herrn zur Ehre. Vielen herzlichen Dank. Ja, heute habe ich einen Text aus dem ersten Buch Mose im 35. Kapitel. Ich liebe das Alte Testament sehr und die Geschichten der Erzväter, weil sie uns Vorbilder sind. Wir finden das in 1. Korinther 10 und an anderen Stellen, dass uns das alles geschrieben ist zum Vorbild. Nämlich, diese Leute sind Vorbild oder manchmal auch negatives Vorbild. Wir sollen daraus lernen. Und so möchte ich lesen, 1. Mose, Kapitel 35, die ersten Verse. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf und ziehe nach Bethel und wohne daselbst. Und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind. Und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte, dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Und sie brachen auf, und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie herlagen, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz im Lande Kanaan, das nun Bethel heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte die Stätte El, Bethel, weil Gott sich ihm daselbst offenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da starb Deborah, die Amme der Rebekka, und wurde begraben unterhalb von Bethel unter der Eiche. Die wurde genannt die Klage-Eiche. Und Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und segnete ihn und sprach zu ihm: Du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen, und Könige sollen von dir abstammen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Und Gott fuhr auf von ihm an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte. Jakob aber richtete ein steinernes Mal auf an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte, und goss Trankopfer darauf und begoss es mit Öl. Und Jakob nannte die Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Jakob, der Enkel des Abraham, hatte ein sehr bewegtes Leben. Er hatte manche Probleme bekommen, und einen Großteil davon hatte er sich selber aufgehalst. Und das ist leider oft so, dass wenn uns andere nicht Probleme machen, wir uns manchmal selber Probleme machen mit unseren eigenen Wegen, mit unserem Dickkopf, weil wir irgendetwas wollen, das erscheint uns vielleicht gut und ist gar nicht gut. Weil wir es nicht mit dem Herrn abstimmen, nicht mit Gottes Wort abstimmen, sondern gehen nach Gefühl und Wellenschlag und denken so oft, wie die Ungläubigen denken. Jedenfalls durch Ungehorsam und eigene Fehler hat er sich sehr viel Not selbst gemacht. Als Pharao ihn fragte, er ist ja dann zu seinem Sohn schließlich zu Josef gezogen, nach Ägypten, und Pharao fragte: Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Da sagte er: Ich bin 130 Jahre alt. Hätte eine lange Rente gekriegt, nicht? 130 Jahre alt. Aber wenig oder kurz und böse ist die Zeit meines Lebens. Obwohl ihn auch Gott gesegnet hatte. Aber er sieht eben, durch meine eigenen Fehler habe ich mir Probleme gemacht und manches in meinem Leben verhunzt. Und da wird uns Gott eben bewahren. Aber wir sehen auch in dieser Geschichte, dass selbst wenn wir Fehler mal gemacht haben und auch Gott beleidigt haben, dass wenn wir uns beugen und gehorsam werden, dass er vergibt und dass er wieder anfängt, ganz neu zu segnen. Das ist das Wunderbare. Und das soll uns deshalb hier auch Mut machen. Gewiss, er hatte Gottes Liebe und Gnade erfahren, aber manchmal meinte er, Gott tut nicht genug oder er tut es nicht früh genug, da muss ich so ein bisschen nachhelfen. Nicht so, wie wir es auch sehr gerne tun. Ja, wir sehen, wie er nachher später seine Söhne segnet, alle 12, ehe er stirbt in Ägypten. Und da kommt er zu seinem Sohn Dan und plötzlich ruft er aus: Jahwe, ich warte auf dein Heil. Hier sehen wir noch in seinem hohen Alter die Sehnsucht nach Erlösung und nach dem Erlöser. Eigentlich haben sie alle auf den Erlöser schon gewartet. Im Grunde schon da, wo Adam und Eva gesündigt hatten. Und ja, wo Gott schon Verheißungen gegeben hat, dass da einer kommen soll und der Schlange den Kopf zertreten. Dem Teufel den Kopf zertreten. Und hier nun, ich warte auf dein Heil, auf dein Jascha. Heil, Jascha bedeutet so viel, aus der Enge herausführen. Das kann die Sündenenge sein, das kann eine Not sein, ein Angriff, eine Trübsal kann sein, eine Krankheit. Er ist es, der Heil macht. Wir sehen, dass er also auf den Erlöser wartete. Und nun, Jakob, sein alter Name heißt eigentlich Überlister oder Fersenhalter. Er hat ja schon mit seinem Bruder im Bauch seiner Mutter, der Rebekka, gekämpft. Nicht? Bei Luther heißt es, sie stießen sich. Dann habe ich gedacht, na ja, das ist ja kein Wunder, wenn sie so eng da drin zusammen sind. Aber es bedeutet, sie hatten schon Streit. Der ganze Konflikt im Nahen Osten fing im Bauch der Rebekka an. Wo die sich schon da gekabbelt haben. Ganz interessant. Und dann fragt ja die Mutter, die Rebekka, den Herrn, was ist los? Das ist nicht normal. Das habe ich noch nie gehört. Und dann sagt er, ja, zwei Völker sind in deinem Lande, in deinem Leibe. Und dann erklärt er, nicht wahr, sie werden verschieden sein und sie werden sogar gegeneinander sein. Die ganze Geschichte wird vorher schon angedeutet. Ja, also er war nun einer, der schon im Bauch auch gekappelt hat. Der Überlister. Und wir sehen, er war ein Fuchs, nicht wahr? Und er glaubte an den Herrn und Gott liebte ihn auch, aber er wollte immer so einen Schritt voraus sein, Gott voraus sein, was wir auch manchmal möchten, nicht wahr? Ich glaube, das ist mein schwächster Punkt, Geduld zu haben. Ich muss auch immer wieder beten, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Nicht? Ich habe warten können, nicht wahr? Also das ist schlimm, ich musste ja viel warten. Du meine Güte, ich habe in Moskau auf dem Bahnhof eine ganze Nacht gewartet, weil mich niemand abholte und woanders auch. Wusste ich gar nicht, was los ist, nicht wahr? Aber das ist die Ungeduld. Was wird nun eigentlich wert? Aber er war auch so ein Mann. Und wir sehen, wie er gerne eigene Wege ging. Wir sehen, wie er zum Beispiel seinen charakterschwachen Bruder Esau da übers Ohr haut und das Erstgeburtsrecht ihm abfordert, indem er sagte, gut, du kriegst meine Linsensuppe, du kannst mal nicht richtig satt essen, aber ich bekomme das Erstgeburtsrecht. Das war ihm sehr wichtig. Gott wollte es ihm sowieso geben. Aber nein, er musste das auf diese Art tun und sich dann mit dem Bruder verkrachen und dann Angst haben und sogar fliehen. Er musste von zu Hause weg, nur wegen so einem Teller Erbsensuppe. Aber so ist das eben. Nicht? Und dann sein Bruder, seinen Vater Isaak belügt und betrügt er. Der war ja nun schon blind. Und er wollte eigentlich den Esau segnen und das Erstgeburtsrecht dann zusprechen. Und dann fragt er, bist du Esau? Und er sagt, der Jakob, ich hoffe, ich bin es. Er belügt seinen alten Vater. Und wir lesen im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er ernten. Nicht? Gott kommt manchmal in das Leben hinein mit denselben Problemen von der anderen Seite her. Auf uns zu, damit wir lernen. Es ist nicht immer Strafe, sondern er will uns damit erziehen. Das ist das Wunderbare, dass Gott nicht einfach uns zusammenschlägt, zusammenhaut und lässt uns dann liegen, sondern er will uns zurechtbringen. Und welche der Herr lieb hat, die züchtigt er. Hat man natürlich nicht gern, nicht besonders, wenn es weh tut. Früher hat man mehr gezüchtigt. Ich weiß nicht, wie oft ich was bekommen habe, hinter die Ohren und noch woanders hin. Aber ich habe keine psychischen Knacks gekriegt. Es hat mir geholfen sogar. Ja. Aber Gott muss das auch tun. Er muss uns nicht alles durchgehen lassen. Das ist Liebe. Und manchmal vergessen wir das. Ich höre es immer wieder, wie Gläubige auch sagen, was habe ich denn nun schon Schlimmes getan? Und warum auch? Das muss gar nicht immer Strafe sein, das muss gar nicht immer eine Züchtigung sein, weil wir was getan haben, sondern manchmal ist es Vorbeugen. Nehmen wir doch bloß mal Paulus. Der hatte sogar den Himmel gesehen, die Herrlichkeit gesehen. Wunderbare Dinge. Und dann hat Satans Engel ihn angegriffen. Und dreimal hat er gebetet, Herr, nimm das von mir. Und dann sagt der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er hat erkannt, warum Gott das zulässt, dass Satans Engel ihn antasten kann. Ich weiß nicht, ob mit irgendwelchen Schmerzen und so weiter, körperlichen Schmerzen. Er wusste, Gott will nicht, dass ich stolz werde. Denn er hatte hohe Offenbarung bekommen. Was andere nicht hatten. Und da kann man stolz werden, auch als ein geistlicher Mensch. Und damit das nicht geschieht, wurde ihm das Gewicht angehängt, irgendetwas, wo der Teufel ihn immer zwicken konnte. Das war kein Gericht, keine Strafe, es war Bewahrung und Liebe. So müssen wir das sehen. Und so vielleicht auch in unserem Leben. Wir wissen manchmal nicht, wieso, warum. Warum bin ich behindert? Warum habe ich das gekriegt? Und warum das und das in meinem Leben? Vielleicht erfahren wir das erst in der Ewigkeit. Wichtig ist, dafür zu danken. Wir sehen aber, wie er dann auch erzogen wird. Nicht wahr? Er muss vor seinem Bruder Esau fliehen. Über 20 Jahre muss er in der Fremde sein. Natürlich bei seinem Onkel, der ihn aber auch wieder übers Ohr haute. Und wurde auch dadurch erzogen. Der Schwiegervater wurde er. Der betrügt ihn, nicht wahr? Indem er ihm erstmal die andere, eine Frau gab, die er gar nicht wollte. Und bekam dann erst seine Geliebte. Und wir sehen dann später, betrügen ihn sogar seine eigenen Söhne. Wir haben den Josef da gefangen genommen, wollten ihn sogar umbringen. Und dann haben sie ihn doch verkauft nach Ägypten. Und er glaubte tatsächlich seinen Söhnen. Der Josef ist von einem Tier zerrissen worden. Viele, viele Jahre trug er Leid um ihn, weil es sein Lieblingssohn war. Und dann später, als er wieder zurückkam, da kommt ihm sein Bruder Esau mit 400 Mann entgegen. Jetzt wieder die Angst, das schlechte Gewissen. Ich habe meinen Bruder übers Ohr gehauen, jetzt wird er sich rächen. Und hat er dann seine Familie geteilt, damit, falls sie angegriffen wird, nur ein Teil zugrunde geht und so weiter. Diese ganze Angst, diese Not. Er war also ganz, ganz unten. Und Gott lässt das manchmal zu, dass wir irgendwo unten ankommen. Aber wir fallen immer in Gottes Hände. Tiefer nie. Und dann sehen wir, wie er am Jakob ist. Sie lagern dort. Das ist der Nebenfluss des Jordan. Bin vor kurzem erst wieder da gewesen. Und da begegnet ihm Gott in Gestalt eines Engels oder eines Mannes und er kämpft mit ihm. Und hier bekommt er den neuen Namen, nämlich Israel. Das heißt Gotteskämpfer. Er hat mit Gott gekämpft. Aber er soll auch für Gott kämpfen. Ein neuer Name, ein neues Programm, das sollte er auch ausleben. Und Jakob, das sollte alt sein. Interessant ist, wenn wir in der Bibel es lesen, wenn Gott das Volk Israel anspricht, sehr oft mit Jakob, wenn sie in der Sünde stecken. Immer den alten Namen. Du lebst ein Jakobsleben. Manchmal Christen auch. Anstatt ein Israel-Leben zu führen, leben sie ein Jakobsleben. Immer noch das alte Leben, nicht wahr, wie in der Welt. Oder vieles davon. Und das muss drangegeben werden. Wir sollen Israel-Leute sein. Und nun sehen wir, wie er nun wieder zurückkehren will in die Heimat. Aber er geht nicht dorthin, wo er versprochen hatte, hinzugehen. Gott hat es versprochen. Herr, wenn du mich führst, mich leitest und mich segnest, als er da im Traum die Himmelsleiter sah, dann will ich dir hier einen Altar bauen. Hier will ich dich anbeten. Und er nannte die Stätte Bethel. Ja, so. Und jetzt kommt er zurück. Aber wo bleibt er hängen? In Sichem. Wir sind jetzt in Sichem gewesen, seit langer Zeit. Es ist Palästinensergebiet, aber man konnte gut hin. Da ist der Jakobsbrunnen. In Johannes 4, nicht, da wo die Frau am Jakobsbrunnen sagt, man kann heute noch das Wasser trinken. Es ist wirklich dieser Brunnen, das ist geschichtlich erwiesen. Und hier in Sichem blieb er hängen, wo er dann einen Brunnen gegraben hat, an dem nachher die Samariterin draufgesessen hatte, wo Jesus mit ihr sprach. Also den Altar baut er hier, so sehen wir das weiter, und dann Bethel war noch 30 Kilometer entfernt. Aber nein, da geht er nicht hin. Er bleibt hier hängen. Und wir sehen, wie er hier in ganz große Not kommt. Nämlich, eines Tages geht seine Tochter Dina spazieren. Sie will die Mädchen und Frauen dieser Stadt kennenlernen. Und da trifft sie auch den Sohn des eigentlichen Fürsten, Hemor. Und er verliebt sich in sie und er vergewaltigt sie. Er liebt sie wohl, aber hat sie vergewaltigt, was nicht sein durfte. Und das haben die beiden Brüder gehört, die dieselbe Mutter hatten, und haben sich dann gerecht. Die ganze Geschichte kann ich jetzt nicht hier erklären, das muss man selbst nachlesen. In Kapitel 34, der Sohn wollte dann doch diese Dina heiraten, aber dann sagten die Brüder, wenn, dann musst du beschnitten werden, dann musst du einer werden wie wir. Denn wir gehören zu Gottes Volk. Und nur einer aus Gottes Volk darf sie heiraten. Und dann müsst ihr euch alle beschneiden lassen. Und der Fürst sagte ja. Und das Volk sagte ja. Und die Männer haben sich alle beschneiden lassen. Und bei einem Erwachsenen ist die Beschneidung furchtbar. Das verursacht unheimliche Schmerzen. Das ist ganz anders als bei einem 8-tägigen Kind. Und als sie dann in Schmerzen waren, haben sich die Brüder gerecht wegen der Diener. Weil, wie sie sagten, er, der Fürstensohn, wie mit einer Hure umgegangen ist. So, nun ist Jakob in ganz großen Schwierigkeiten. Er wusste, die Nachbarorte und Städte, die werden sich rächen. Er hatte Angst, ihr habt mich in Not, ins Unglück gebracht. Und ist er wieder ganz unten durch seine Söhne. Und nun sehen wir, wie Gott zu ihm reden kann in Kapitel 35. Wir sehen, Gott gibt Jakob nicht auf, sondern jetzt ruft er ihn. Und Gott kann uns am besten immer erwischen, wenn wir unten sind. Wenn wir selber schon gar nichts mehr können, dann kann er eingreifen und dann gehört ihm auch die ganze Ehre. Ja, und nun in Vers 1. Mache dich auf, so sagt Gott es. Mache dich auf und ziehe nach Bethel. Ein Befehl oder eine Ermunterung auch. Wir müssen willig sein. Nicht? Wir müssen vielleicht auch heute angesprochen werden. Mach dich auf. Komm aus deiner Misere raus. Aus der Gottesferne, in der du dich begeben hast. Komm heraus. Nicht wahr? Lies die Bibel nicht mehr. Du betest nicht mehr so. Nicht wahr? Du gibst kein Zeugnis mehr und vieles andere mehr. Und du besuchst die Gemeinde vielleicht gar nicht mehr so. Mache dich auf. Und komme in den gesegneten Zustand zurück. Hast du einmal gesagt, dass Herr, ich will dir gehören. So wie Jakob sagte, ich will dir in Bethel einen Altar bauen. Und Gott erinnert ihn, mache dich auf und ziehe nach Bethel. Das ist die genaue Platzanweisung. Haus Gottes, Gegenwart Gottes, in seine Gemeinschaft. Und das sagt er auch heute. Im Psalm 50, Vers 14 und 15 heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, sein Versprechen. Und dann rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich reisen. Das ist es. Versprechen, auch halten. Opfere Gott Dank. Sei gehorsam. Und weiter, wohne da selbst. Geh nicht bloß hin, bau den Altar, dann haust du wieder ab, sondern bleibe in der Gemeinschaft. Interessant ist, das Wort bleiben kommt besonders in Johannes 15 vor. Die Frucht soll bleiben, wir sollen beim Herrn bleiben, bleiben, bleiben. Manche bekehren sich und dann sind sie wieder weg und haben nichts von der Welt nichts mehr und vom Herrn auch nicht. Das Bleiben in ihm ist entscheidend. Und weiter, errichte einen Altar dem Gott, der dir erschien. Das hat eine besondere Bedeutung. Einmal einen Altar, das war ein Brandopferaltar. Und der Brandopferaltar war einmal, ja, das war ein Altar, der zur Hingabe hinwies. Nämlich, wo man sich dem Herrn weihte, wo das ganze Fleisch verbrannt wurde von dem Tier. Eine Hingabe, Gemeinschaft mit Gott, zurückkehren in die Gemeinschaft Gottes. Und er tut es auch. Und dann sehen wir, Jakob gehorcht und er ordnet sein Leben. Er weiß auch, hier ist noch so einiges zu tun. Sein Leben und seine Familie waren nicht in Ordnung. Es wurde hier gesagt, opfere dem Gott, der dir erschien, diesen Altar und auf diesem Altar. Welchen Gott? Jahwe! Aber sie hatten inzwischen schon andere Götter in die Familie hineingenommen. Seine Frau, Lieblingsfrau, Rahel, hatte den Hausgott des Vaters geklaut. Und der war in großer Not, ist nachgereist und hat überall gesucht, wo ist der Hausgott? Und die Rahel hat sich drauf gesetzt, gesagt, ich habe meine Tage, ich kann nicht vom Kamel steigen. Ganz raffiniert und gelogen, nicht wahr? Ja, aber ein Gott, wenn der liebe Gott nicht hilft, vielleicht hilft das Amulett oder das hilft vielleicht. Finden wir heute auch. Immer wieder. Da will einer christlich sein, nicht? Der habe Kerkeling sagt, ich bin christlich, aber ich bin auch Buddhist. Ich bin buddhistischer Christ. Das ist so ein Quark, das ist gar nichts. Das ist Götzentum, ist das eine Dummheit, ist so etwas. Entweder ich habe Jesus und bin Christ und er ist allein das Heil und niemand anders. Und die Bibel sagt, Im ersten Gebot, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und das haben sie hier getan. Und nun erkennt das Jakob in Vers 2. Er spricht zu seinem Haus, also einem frommen Haus, stell dir mal vor. Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind. Also auch Papas Hausgott. Er musste weg. Weiter. Reinigt euch. Reinigen. Von dem ganzen Götzenkram. Von dem ganzen weltlichen Kram, wo man von infiziert wird. Es ist manchmal ein Problem, also was ich in der Seelsorge alles so erlebe, die Leute im Internet manchmal nicht mehr wegkommen von dem ganzen Dreck oder manche Filme sehen und Videos und so weiter und denken, Pornografie, Gläubige oft, nicht wahr? Reinigt euch, gebt es dran, sagt nein, sagt euch los von dem ganzen Zeug. Das ist wichtig. 1. Johannes 1, Vers 7. Dass da, wo wir zu ihm kommen, zu Jesus kommen, das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde. Ja, er weiß, ohne Buße und Umkehr gibt es keine echte Gemeinschaft mit Gott und da gibt es auch keinen Segen. Ein weiteres wird gesagt, wechselt eure Kleider. Nun, hier geht es nicht um die Mode. Ob nun lange Hosen, kurze Hosen und was da alles, sondern hier geht es darum, dass man unterschieden wird, dass das Haus Gottes unterschieden wird von der Welt. Wir müssen nicht alles in der Welt mitmachen, auch manches Äußere, was uns vielleicht, unser Zeugnis hindert. Nicht, jetzt kann man kein Gesetz festlegen und so weiter, so und so, und das darfst du nicht. Manche Christen legen gleich fest, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Nicht wahr? Manche Gruppen sagen sogar, man darf kein Auto fahren, nicht, wenn man nach Amerika zu einigen Leuten da kommt und so weiter. Das ist nicht gemeint. Aber alles das, was uns hindert, mit Gott Gemeinschaft zu haben, was uns hindert, die Bibel zu lesen, zu beten, mitzuwirken in der Gemeinde, im Reiche Gottes, das sollten wir dran geben. Wechselt eure Kleider. Ja, reden. Unser Reden, wie reden wir, wie benehmen wir uns? Haben wir ein Ich-Leben? Leben wir nur nach dem Lustprinzip, was uns Spaß macht? Nicht? Das Wort Spaß ist heute drin, auch in der Gemeinde Jesu. Nicht wahr? Spaß war eigentlich früher etwas Oberflächliches. Wo man Witze machte, man lachte und dann war es weg. Aber Freude ist etwas, was durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Denn wir kennen doch die neunfache Frucht. Liebe, Friede, Freude. Auch im Leid kann diese Freude da sein. Die ist viel mehr als Spaß. Nicht danach gehen, nicht nach dem Lustprinzip, sondern manchmal auch um die Kleidung geht es. Nicht, wenn Frauen, manchmal auch Männer sich komisch anziehen und unzüchtig anziehen, wo ja, man alles sieht, ich denke, da muss man auch aufpassen. Nicht? Es ist, ich weiß von Gläubigen, die dann an den Nacktstrand gingen mit den anderen, konnten kein Zeugnis mehr sein. Das sind eben diese Dinge, ich würde das nicht sagen, wenn ich das nicht dauernd erfahren würde, auch in der Seelsorge. Eine Gesinnung der Welt eigentlich. Geben wir es dran. Und nun weiter in Vers 3. Lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, sagt er. Jakob muss seinem Haus erklären, warum das alles. Nämlich, dass ich dort einen Altar baue, dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsal. Also Gott hat mir geholfen. Und diesem Gott muss ich und will ich verehren. Und jetzt ganz konsequent. Und da müsst ihr mithelfen. Ich will, dass mein ganzes Haus keinen Götzen mehr hat. Kein Amulett mehr trägt. Und dann sehen wir, es gibt eine richtige Bußbewegung. Die haben das kapiert. Er hat das nicht einfach diktiert. Er hat es auch erklärt. Und es gab eine Beugung. Und da heißt es, da gaben sie ihm alle fremden Götter. Im Hebräischen steht das Wort Kol da. Das heißt wirklich alles. Nicht bloß ein Teil, sondern alles, was fremd war an Göttern. Und auch die Ohrringe, die die Amulette bildeten, Talismane, Glückzeichen, Tierkreiszeichen und Magie, Okkultismus, alles das, was eigentlich den Fluch über Menschen bringt. Und dann sehen wir, Im Neuen Testament sagt es uns Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Nicht? Wir können auch Abgötter haben. Etwas, was wir lieber haben als den Herrn. Was wir lieber haben als die Sache des Herrn auch. Das ziehen wir dann vor. Er will der Erste sein. Und was tut er weiter? Wir sehen, er vergrub diese Dinge unter einer Eiche zu siechen. Also ein großes Aufräumen. Und nun geht er hin zu dieser bekannten Eiche, wo vieles passiert war. Und da hat er ein Loch gegraben, hat das Zeug nicht verkauft, war ja Gold und Silber und so weiter, sondern hat alles vergraben, weggenommen und zugedeckt. Und die Eiche ist das Bild des Kreuzes im Neuen Testament. Da, wo wir an das Kreuz, wo wir zu Jesus kommen, es bekennen und ablegen bei ihm, dann ist es auch vergeben und vergessen. Ich habe es erlebt, wie eine Zigeunerfrau ganz furchtbar von Dämonen geplagt wurde. Wir fanden es gar nicht raus, was war. Und zufällig, wie man so sagt, guckte ich auf ihren Arm und sie hatte ein Armband, ein teures Armband. Und ich wurde innerlich gedrängt und fragte, woher hast du das Armband? Was ist das für ein Armband? Darf ich es mal sehen? Gucke ich sonst gar nicht daran. Und ich sagte, ja, habe ich von meinem Mann. Und guckte es an und sah, dass das ganze Armband eingraviert war mit lauter Teufel. Und dann sagte sie, ja, meine Schwiegermutter hasst mich. Und wahrscheinlich hat mein Mann erst der Schwiegermutter gegeben und die hat das machen lassen und dann hast du mir das geschenkt. Wie sage ich, was wird das sein? Das hat einen Fluch drauf. Und als sie das dran gab, ein Schrei auf, ein Dämon schrie auf, der fuhr aus und die war frei. Und sie hat es dran gegeben, weiß nicht, wo sie es hin vergraben haben, ich habe es nicht selbst gemacht. Aber da musste selbst so ein wertvolles Ding dran gegeben werden. Ich denke an eine Frau, die sich bekehrt hatte. Die hatte zwei Götzen mitgebracht, Götzen, so Figuren, aus Indien, aus einem Tempel. War gläubig. Und sie rief mich an und sagte, ich werde die ganze Nacht, jede Nacht werde ich geplagt und gewürgt. Was ist das? Kann mir nicht vorstellen. Ja, dann habe ich sie besucht, die musste sowieso dort in die Gegend. Und dann komme ich ins Wohnzimmer und sehe die Götzen stehen. Und dann sagte ich, was hast du da für Götzen? Ach, die habe ich mitgebracht aus Indien, die gefielen mir so gut. Ich habe teuer sie bezahlt. Dann sage ich, das wird es sein. Daran haben sich nämlich Dämonen gebunden, die waren schon im Tempel. Die wurden auch angebetet. Nein, nein, diese teuren Sachen, die gebe ich doch nicht dran. Das ist gut, auf Wiedersehen, dann musst du eben weiter mit deinen Geistern leben. Das hat nicht lange gedauert, hat sie das Einsehen gehabt und hat das alles vernichtet, hat sich losgesagt als Freigeworden. Ich war, gebt die Götzen dran, hütet euch vor den Abgöttern. Ja, wir sehen also, er hat es dran gegeben und wir sehen, was jetzt passiert in Vers 5. Die Gefahr und die Angst sind durch Gott jetzt gebannt. Es ist weg. Keine Angst mehr vor den anderen Dörfern und Städten, die sie bekriegen könnten. Und jetzt geborgen in ihm. Da, wo man rein ist vor dem Herrn, wo man allein sich auf ihn stellt, kann man sich geborgen wissen, egal welche Situation und an welchem Ort. Das ist es. Und dann sehen wir, wie sie dann gehen. Nach Bethel und ein Schrecken kam auf die anderen Orte. Die hatten jetzt Angst vor dieser Familie. So ist es umgekehrt. Mit ihm sind wir immer in der Übermacht, wenn wir klar bei ihm stehen. Und dann kommt Jakob das Ziel und er betet dort Gott an. Er ist wirklich nun hier am Hause Gottes angelangt. Am gottgewollten Ort ist er und er wird von Gott gesegnet. Und wir sehen auch, Gott segnet die gehorsamen Leute immer wieder. Wir können an anderen Stellen auch noch lesen. Aber er wird noch einmal ermahnt. Nämlich in den nächsten Vers, in Vers 10, Nämlich er soll den neuen Namen benutzen und der neue Name soll ausgelebt werden. Du heißt nicht mehr Jakob, lebt nicht mehr das alte Jakobsleben, sondern Israel heißt du und lebe jetzt nach Israel. Du bist Gottes Kämpfer, du bist Christ, würden wir nach dem Neuen Testament sagen. Wir lesen in 1. Petrus 4, Vers 16, ein Christ ehre Gott mit diesem Namen. Viele haben diese Bezeichnung Christ, aber leben nicht dementsprechend, sondern leben wie in der Welt. Deshalb sagt manch einem Mohammedaner, ja, was haben die Christen denn für einen Glauben? Weil sie oft dann nur Namenschristen kennenlernen. Die müssen echte Christen kennenlernen, die dem Herrn geweiht sind. Dann hat auch ein Muslim Achtung davor. Das habe ich immer wieder erlebt. Und nun stellt Gott sich neu ihm vor. Gott, er ist der Allmächtige. Ich bin der Allmächtige. So hat er sich schon dem Opa vorgestellt, dem Abraham. Das müssen wir auch immer wieder sehen. Er ist der Allmächtige. Nicht wir müssen da rumfrischen und mitmachen, irgendetwas machen. Sondern ich bin der Allmächtige Gott. Und ich bin der El Shaddai. Also wirklich der Allmächtige. Und vertraue mir. Und ich gebe dir das ganze Land und deinen Nachkommen, wie ich schon dem Abraham verheißen habe. Gott also gibt großen, weiten Lebensraum. In Vers 12, da heißt es, und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nachgeben. Weiten Lebensraum, auch für uns. Freiheit, Geborgenheit, nicht mehr eingeengt, keine Angst mehr. Wunderbar ist es, nicht wahr? Im Psalm 31, Vers 9 heißt es, du hast meine Füße auf einen weiten Raum gestellt. Das dürfen wir als Christen auch haben. Und es bedeutet Fülle. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und Überfluss haben sollen, heißt es wirklich eben im Neuen Testament. Das hat Jesus gesagt. Und deshalb wollen wir dem Herrn gehören und wollen ihm danken für die Führung in der Vergangenheit, in der Gegenwart und er wird es auch in Zukunft tun und deshalb geben wir ihm alle Ehre. Das Wunderbare, er hilft uns, er segnet uns, er bringt uns ans Ziel. Amen. Amen.